einige Gedanken über den Frieden Gottes austauschen. Austauschen, weitersagen. Es ist ja eigentlich immer so, dass wir, wenn wir am Ende eines Jahres angelangt sind, uns Gedanken machen, wie war denn das vergangene Jahr? Der Kaufmann schließt die Bücher, macht Inventur, da ist jetzt Melanie auch noch, zählt also, was an Produkten noch alles da ist. Vielleicht zählt er auch die Kasse, guckt nach, was dort an Geld vielleicht bei rausgekommen ist. Ein anderer sitzt still da und denkt nach, was war denn im vergangenen Jahr? Wir kommen ja von Weihnachten her und der Gruß ist ein besinnliches Weihnachtsfest. Aber die Menschen, so ist meine Wahrnehmung immer wieder, halten die Stille und die Besinnlichkeit schon gar nicht mehr aus. Zumindest könnte man jetzt meinen, dass die Welt von einem großen Druck befreit ist. Es war ja zu Weihnachten recht still und jetzt können wir wieder Remi-Demi machen. Nur feiern, nicht nachdenken. Und es ist schon spannend, auch so, ich habe zwischen den Jahren gearbeitet. Und was war Weihnachten denn so besinnlich? Naja, was habt ihr zu essen gegeben, getrinken? Und an manches kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die wenigsten haben berichtet, dass sie in der Kirche waren oder sich über die Weihnachtsgeschichte Gedanken gemacht haben. Wir wollen nicht so sein, sondern wir wollen tatsächlich immer wieder darüber nachdenken, was im letzten Jahr der Herr getan hat. Und da war sicherlich das eine anstrengend und das andere schön. Und was ist für nächstes Jahr? Ich weiß, dass für einige so ein Arbeitsplatzwechsel ansteht, vielleicht Veränderungen im Betrieb oder Sorge, habe ich überhaupt noch einen Arbeitsplatz? Wie geht es mit der Gesundheit weiter? Was macht das Alte? Wird ja jeden Tag auch irgendwie schwerer. Wieder andere haben Sorgen um Rente. Und der eine oder andere hat die Sorge auch ums Sterben. Ich kenne wenige Menschen, die nicht den Sorgengeist haben. Und je älter die Menschen werden, desto intensiver werden ihre Sorgen. Selbst hohe Herren in der Politik, Wirtschaft und auch im Betrieb werden immer sorgenvoller. Und das muss aber so nicht sein, oder? Muss nicht sein. Zumindest für Kinder Gottes nicht. Simeon, so haben wir am letzten Sonntag betrachtet, war ein Mensch, der glaubte, vertraute, erwarte und diente. Sein ganzes Leben gehörte Gott. Und das ist das Geheimnis des Friedens. Simeon wusste, als er Jesus sah, dass er bald sterben musste. Aber es ist der Herr, der ihn sterben lässt, nicht Krankheit, Alter oder der Tod. Und der Herr hat es geschenkt, dass er als Knecht Gottes in Frieden sterben kann. So haben wir es letzten Sonntag betrachtet. Was geben unzählige Menschen, und ich denke, ihr kennt auch den einen oder anderen, darum, wenn sie in solchem Frieden sterben könnten? Sie würden vermutlich ihr ganzes Vermögen dafür geben, alles, was sie gerafft haben. Weiß nicht, doch einige von euch werden Facebook kennen. Der Gründer von Facebook hat gesagt, er will 99% seines verdienten Geldes die nächsten Jahre spenden. Und das waren über 40 Milliarden Dollar. Eine Summe, die man sich nicht vorstellen kann, die er da zusammengerafft hat. Und man hat ihn gefragt, warum er das tut. Und dann hat er die allgemeine Blabla gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, und es könnte ja auch sein, dass der da oben das toll findet und dass ich dabei besser wegkomme. Zuckerberg klingt so ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob er Jude ist, aber ich vermute, dass er Jude ist, der also weiß, dass es einen Gott gibt. Und so ganz will er sich mit dem da oben es doch auch nicht verscherzen. Er ist sich aber nicht sicher, ob es hilft, ob er seinen Seelenfrieden mit 40 Milliarden Dollar kaufen kann. Ich hoffe, irgendeiner der Brüder oder Schwestern in Nordamerika werden ihm eine Antwort schicken, in dem steht: Und wenn ich die ganze Welt gewinne und hätte doch keinen Frieden, was ist mir nütze? Ein bisschen abwandeln zum Römerbrief. Aber es stimmt so, kein Frieden. Kein Frieden. Man kann sich keinen Frieden kaufen. von diesem Frieden, von dem die Bibel spricht und der mit allem Reichtum dieser Welt nicht zu kaufen ist, schreibt Paulus auch unter anderem an die Philipper und damit auch an uns. Philipper 4, 6 bis 9 möchte ich lesen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendeinen Lob gibt, das erwägt. Die Jungen kennen dieses Wort vielleicht nicht mehr. Erwägen ist darüber nachdenken, im Herzen hin und her bewegen. Erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was eine wunderbare Verheißung. Der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Welch eine Verheißung für die Christen in Philippi. Und wir wissen, dass das nicht die Reichen dort waren. Und auch für uns. Wie kann das sein? Wie kann ich dahin gelangen, dass Gott uns seinen Frieden schenkt? Denn er hat ja den Frieden, den wir brauchen. Denn er ist ja der Gott des Friedens, so haben wir gehört. Ein Kennzeichen wahren Lebens besteht darin, dass es sich fortpflanzt, dass es Frucht bringt. Völlig klar, alles, was lebt, pflanzt sich fort, will sich fortpflanzen. Der Aristid nickt, der kennt das aus seinem Heimatland. Da explodiert der Urwald, wenn es regnet und alles treibt und blüht. Alles, was lebt, pflanzt sich fort. Das gilt im Irdischen, aber auch für das Geistliche. Die Heilige Schrift enthält eine Fülle von Verheißungen und Warnungen über die Fruchtbarkeit und Fruchtlosigkeit. Es ist Gottes Art, sein eigenes Leben liebend und mehrend weiterzugeben. Also wenn das, was wir in der Schöpfung sehen, auch für Gott gilt, möchte Gott, dass seine Liebe, weil er der Gott des Friedens ist und der Liebe, er möchte, dass dieser Frieden auch weitergetragen wird, dass er wächst und dass er sich vermehrt. Und wo soll er sich hin vermehren? In dein und mein Herz hinein. In dein und mein Herz hinein, da soll sich der Friede Gottes vermehren. Und es ist auch ein Kennzeichen all der Menschen, die das Leben aus ihnen empfangen haben, die also zum Glauben gekommen sind, die neues Leben bekommen haben. Es ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes, dass sie Frieden haben in Situationen, wo andere gar keinen Frieden mehr finden. Der Zweck unseres Lebens besteht also nicht darin, möglichst viel zu genießen und alle Lasten und Leiden tunlichst von uns abzuwälchen, sondern darin, Frucht zu bringen. Das haben wir das ganze letzte Jahr immer wieder betont und betrachtet und wollen das auch im nächsten Jahr tun. Das Fruchtbringen, auf welchem Gebiet es auch sei, ist keine oberflächliche Spielerei, keine sich ganz von selbst nachvollziehende Handlung, sondern erfordert Mühe und Arbeit. Das ist etwas, was wir nicht so gerne hören, aber was wahr ist. Es erfordert Mühe und Arbeit. Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, 2. Timotheus 2, 6 und 7, der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenkt, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ich wiederhole es nochmal, weil auch hier wieder dieses Bedenken, dieses Bewegen eine Rolle spielt. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Hier geht es tatsächlich um Mühe. Mühen wir uns, um Frucht zu bringen? Oder denken wir, ist alles Geschenk und alles kommt von selbst? Erste Aussage ist richtig, alles geschenkt. Zweite Aussage, alles kommt von selbst, ist falsch. Allererstes kommt die Frucht von Gott. Und wenn der Herr nicht wachsen lässt, ist alles umsonst. Aber er tut es nicht gegen uns, sondern er trotzt uns, aber vor allen Dingen auch mit uns. Obwohl unsere ganze Hingabe notwendige Voraussetzung für jede Fruchtbarkeit ist, ist doch die Frucht, die wir bringen dürfen, keineswegs unser Werk. Der Herr Jesus wirkt sie durch seinen Geist selbst. Die Frucht, die wir jetzt in unserem Erdenleben zu bringen verpflichtet und befähigt sind, besteht nicht in gewaltigen Worten und großen Werken, sondern in der inneren Umgestaltung in das Bild und Wesen unseres Herrn Jesus hinein. Das ist eine Aufgabe, wofür sich Gott unser ganzes, dein und mein ganzes Leben Zeit lässt, weil es so schwierig ist und weil es so ein gigantisches Werk ist. Wir kennen das mit den Bildern, wo Hochhäuser entkernt werden, bis aufs Gerippe und neu aufgebaut werden. Das Äußere sieht zwar gleich aus, aber innen drin ist alles neu. Das ist teurer und viel, viel aufwendiger, als wenn man das Ding sprengen würde und ein neues Gebäude hinstellt. Man tut es hauptsächlich mit alten Gebäuden, mit denen man etwas verbindet, wo die schöne Fassade oder der tolle Architekt oder was auch immer dort geehrt werden soll. Nun sprengt uns Gott auch nicht einfach in die Luft. Obwohl er so, wie wir sind, in dem Augenblick, wo wir zu Gott kommen, nichts anfangen kann. Sondern er nimmt eins nach dem anderen uns weg und ersetzt es mit unendlich wertvollerem. Das, was geistlich ist, oder das, was fleischlich ist, wird geistlich. Das, was vielleicht Heu und Stroh in unserem Leben ist, sollen edle Steine und Gold werden. Und damit wir, so wie so ein Gebäude, nicht kaputt geht, geht das ganz, ganz langsam vonstatten. Und es findet in unserem Herz statt und es findet in unserem Verstand statt. Und wenn du dich wieder mal so richtig gedengelt fühlst und entkernt, dann denk mal an das Gebäude, das eine tolle Fassade hat, aber innen völlig marode ist und von dem Eigentümer neu aufgebaut wird. Das ist für mich ein modernes Bild von dem, was der Herr macht. Wenn wir es zulassen. Und das bedeutet Arbeit, denn jedes Mal, wenn der Herr wieder an ein Stück altes Gemäuer geht und verschrottete Leitungen, die sowieso kein Wasser mehr haben, sagt er, ich möchte jetzt diese kaputte Leitung bei dir ausbauen und dir eine neue Leitung einbauen, damit wieder lebendiges Wasser fließen kann. Bist du dafür bereit? Und die allermeisten, und das ist eigentlich unsere Schande aller, sagen nein. Aus verschiedenen Gründen. Eins der Gründe ist, dass sie Angst haben, es könnte wehtun. Beruhigend Antwort, es tut weh. Das zweite ist, dass sie tatsächlich Angst haben, dass nichts Neues wieder hineingestellt wird. Und das dritte, ganz oft, weil ihnen egal ist, ob da fließendes, lebendiges Wasser kommt oder nichts. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Geschwindigkeiten. Für mich ist das Wunderbare, dass der Herr doch zu seinem Ziel kommt. Die Frucht, die wir jetzt in unserem Erdenleben zu bringen verpflichtet und befähigt sind, besteht nicht aus gewaltigen Worten und großen Werken, sondern in der inneren Umgestaltung das Bild und Wesen unseres Herrn und Heilandes, in das Bild unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Diese Arbeit ist ein verborgenes Handeln des in uns wohnenden Geistes. Und ich habe ja schon gesagt, das ist die Hauptaufgabe unseres Erdenlebens. Wir erleben dann, dass Gott auch unser Wirken und Handeln nach außen hin nutzt, benutzt und in dem Maße, wie unsere Liebe dem Herrn gegenüber ist, auch. Aber als allererstes geht es Gott darum, dass wir innerlich verändert werden, ihm gleichgestellt werden. Warum? Damit er mit uns und wir mit ihm ewige Gemeinschaft haben. Also Gott passt sich nicht uns an, sondern Gott passt uns sich an. Das ist wichtig zu verstehen. Und das ist auch die frohe Botschaft und die wunderbare frohe Botschaft, dass wir angepasst werden in sein Bild hinein. Auch wenn wir es manchmal gar nicht wahrnehmen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir es möchten. Die Frucht des Geistes ist Frieden, den Simon bezeugt und Paulus den Philippern zusprach. Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Eins davon ist also der Friede. Und das verwendete griechische Wort für Frieden heißt so viel wie Friede, Ruhe, Heil oder Segen. Der jubelnden Freude der Errettung, ich hoffe, das habt ihr alle erlebt, folgt der tiefe Frieden. In Freuden werdet ihr ausziehen. Das darf man als allererstes erfahren und in Frieden geleitet werden. Das folgt dann später. Wenn wir zum Glauben kommen, ist das wie auf einmal eine aufspringende Quelle im Gebirge. Ein kleines Bächlein. Und wenn ihr das schon mal gesehen habt, das sprudelt und spritzt und macht und stürzt zu Tal und hüpft und jauchzt und was auch immer. Und je größer dieses Bächlein wird, desto breiter wird es, desto ruhiger wird es und so tiefer wird es. Und so will der Herr aus jedem von dir und mir, aus einem übersprudelnden Bächlein, ein tiefes Wasser machen. Auch das ist einfach ein Bild, das uns helfen kann zu verstehen, was Gott will. Der Friede mit Gott oder Gott gegenüber zeigt die Beziehung an, in der wir durch den Glauben kommen. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, so lehrt es Paulus in Römer 5, Vers 1. Dieser Friede mit Gott ist ein für allemal durch das Opfer von Golgatha besiegelt und garantiert. Es kann durch nichts erschüttert werden oder gar verloren gehen. Denken wir daran, dass dieser Frieden von Gott geschaffen und geschenkt ist. Auch darum kann er durch niemand und nichts zerstört werden. Nichts und niemand schafft es, diesen Friedensschluss, den Gott mit dir und mit mir geschaffen hat, zu zerstören. Niemand, auch du selbst nicht, weil es von Gott ausgeht. Und Gott hat dich ausgesucht und er weiß ganz genau, was du für ein Typ bist. Und bei deiner Erwählung hat Gott ganz bestimmt eins nicht gemacht. Und das ist ein Fehler. Denn Gott macht keine Fehler. Können wir das wahrnehmen? Können wir das verstehen, was das bedeutet? Das Bächlein sprudelt. Ob wir es merken oder nicht. Warum? Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott keinen Fehler macht. Das ist das eine. Anders verhält es sich mit dem Frieden von Gott. Nie wünscht der Apostel Paulus seinen Briefempfänger Frieden mit Gott. Den hatten sie ja. Aber er wünscht ihnen Frieden von Gott. Mit der Segensbitte, Gnade euch und Frieden von Gott, beginnt er sein Schreiben an die Römer, an die Korinther, an die Kolosser, an die Thessalonicher. Frieden mit Gott beschreibt unsere Beziehung. Frieden von Gott dahingegen charakterisiert unseren Zustand. Hast du Frieden von Gott? Hast du den inneren Frieden? Den Frieden mit Gott, den hast du. Du bist sein Kind. Aber hast du Frieden von Gott? Oder bist du nur noch immer noch ein Bächlein, das hin und her springt und noch nicht weiß, wo sein Bett ist, in dem es fließen soll? Wenn du mal auf eine Hochalmwiese läufst, stehst du ständig im Matsch, weil mal fließt da das Bächlein, mal da. Als wüsstest du auch nicht, wie es lang geht. Und so ist unser Glaubensleben auch ganz oft. Also, Frieden mit Gott haben wir, Frieden von Gott. Darum müssen wir immer wieder kämpfen. Durch die Kreuzestat Christi ist zwischen Gott und uns Frieden. Aber je nach unserer Treue und unserem Glaubensgehorsam stehen wir verschieden im praktischen Erleben dieses Friedens. Das ist so. Wir kennen ja Glaubensgeschwister, die haben einen tiefen Frieden und strahlen ihn auch aus. Dann kennen wir andere, die sind ewig hin und her gerissen, ewig am Zweifeln und am Freuen, hoch und runter, in atemraubender Geschwindigkeit, von einem Augenblick auf den anderen. Frieden von Gott. Darum geht es. Der Friede Gottes, der mehr ist als nur Frieden von Gott vermag unser Herzen und unsere Gedanken in Christo Jesu bewahren. Diese Verheißung ist aber, wie wir das oft in der Heiligen Schrift finden, an eine doppelte Bedeutung geknüpft. Und diese Bedeutung lautet als allererstes, nicht schaffe, 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 nein, sondern seid um nichts besorgt. Oder man könnte auch übersetzen, sorgt euch um nichts. Und als zweites, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und da liegt unsere Verantwortung, liebe Geschwister. Das sind zwei Dinge, die wir in der Hand haben. Da gibt es auch keine Ausrede. Sag mir, wie viel Frieden hast du im Herzen und ich sage dir, wie deine Beziehung zu Gott ist. Und ich sage dir, wie dein Gebetsleben aussieht. Die Welt hat den Sorgengeist und wir haben den Heiligen Geist. Und jetzt ist die Frage, da wir ja in der Welt sind, lassen wir den Sorgengeist zu oder lassen wir den Heiligen Geist zu? Diese Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, immer wieder. Der Geist ist in uns und der Geist der Welt ist um uns. Was beeinflusst uns mehr? Ich will hier vorne nicht stehen und so tun, als hätte ich es drauf. Also das ist bei mir auch, wir sagen eine On-Off-Beziehung, ja? Neudeutsch, habe ich gelernt. Das geht mir ja auch so, immer wieder. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was bewegt mich gerade? Wenn ich auch in das nächste Jahr hinein denke, wir haben vermutlich in unserer Firma große Umwälzungen. Ich habe mit unserem großen Chef gesprochen, jetzt hier am 30. und er war voller Sorge für den Januar. Nehme ich diesen Geist auf? Oder nehme ich das auf, was der Herr mir sagt? Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Wir haben früher gesungen, hab keine Angst mehr, ich bin bei dir. Nur das, was ich verkünde, darf ich auch leben. Und je mehr ich es verkünde, desto mehr bin ich auch herausgefordert, es zu leben. Und desto mehr Gelegenheiten habe ich auch, mich da an das selbst zu halten, was ich sage. Das ist das Gefährliche, wenn man hier vorne steht. Aber selbst wenn man da unten sitzt, hier unten sitzt und nicht da unten, sondern da unten sitzt, ist das ja nicht anders. Wir sind ja unterwegs gemeinsam. Es gibt ja bei Gott kein Oben, kein Unten. Seitdem der Herr Jesus auf die Erde kam in Niedrigkeit. So tief unten wie der Herr Jesus war niemand von uns. Also ganz unten war der Herr und ganz oben ist der Herr. Was, wir sind da dazwischen. Brauchen uns nichts einbilden auf das eine wie auf das andere. Wenn also beide Voraussetzungen erfüllt sind, wenn wir in tiefem Vertrauen alle unsere Anliegen vor Gott bringen, da wird uns sein Frieden völlig bewahren. Und das ist auch völlig klar. Wir haben die Bilder von der weißen und schwarzen Katze, die wir füttern. Und je nachdem, welche Katze wir füttern, ist die eine stärker oder die andere. Oder aber wir haben auch das Bild, wo ich hinschaue, das beeinflusst mich. Und wenn ich auf morgen gucke, was ich überhaupt nicht im Griff habe, dann mache ich mir den Kopf, wie es morgen werden soll. Gucke ich aber den an, der das morgen im Griff hat. Nämlich, was wird morgen sein? Der Herr weiß es. Der Herr hat es vorbereitet. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Er weiß es, er hat es vorbereitet, er hat sich darüber den Kopf gemacht, er hat sich Gedanken gemacht, was dir morgen begegnet und übermorgen. Und wenn ich den anschaue und sehe in seine Augen, sehe das, was er für mich tut, dann kann Friede in meinem Herzen sein. Das ist so einfach, dass es das kleinste Kind verstehen kann. Und so schwer im Umsetzen, gell? Wir brauchen das nicht hoch zu vergeistlichen. Es ist wirklich so einfach. Probiert es doch einfach mal aus. Wenn die Sorgen vom Morgen wieder kommen, dann geh zum Herrn auf die Knie in deinem Zimmerlein oder setz dich aufs Bett oder was auch immer und sag, Herr, du weißt, ich mache mir gerade Sorgen. Ich danke dir, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, weil du morgen auch da bist. Du warst gestern da, du bist heute da und morgen bist du auch da. Und übrigens gibt noch einen wunderschönen Gedanken. Morgen ist der Herr noch ein Stück näher wie heute. Also ich dem Herrn, der Herr ist ja schon da, aber ich bin dem Herrn ein Stück näher. Simon war ein Mensch, Simeon, der glaubte und vertraute, der erwartete und diente. Sein ganzes Leben gehörte Gott. Und dann sieht er den Herrn Jesus und dann sagt er, du lässt mich in Frieden fahren. Da merken wir an dieser Stelle, er sieht und er hat Frieden. Und das verheißt uns die Schrift auch. Was auch immer uns morgen erwartet, es spielt schon fast gar keine Rolle mehr, wenn wir auf den Herrn Jesus sehen. Und das ist nicht Theorie, sondern Praxis. Es ist aber auch Arbeit. Das ist nichts für Faule. Seid nicht um nichts besorgt oder auch sorgt euch um nichts und dann lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagen und Anliegen vor Gott kundtun. Das reicht halt nicht, das Frühstücksgebet. Oder ich habe halt keine Sorgen. Aber wenn ich Sorgen habe, komme ich mit 2 Minuten, Herr, danke fürs Essen, nicht hin. Obwohl das wichtig ist. Sollten wir das eine tun, das andere nicht lassen, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber hier geht es darum, der Friede Gottes in uns, der bedeutet, dass wir uns auf ihn ausstrecken. Und dann kann der Friede Gottes in uns sein. Also wenn Gott in uns ist durch seinen Geist und wir dem Geist Gottes in uns Raum geben, dann mag kommen, was will. Und ich hätte es in jungen Jahren, als ich noch ein ganz wildes Bächlein war, nicht geglaubt. Aber ich habe liebe Geschwister, Männer und Frauen kennengelernt, die mir ein Vorbild geworden sind am Ende ihres Lebens, wo man das erleben konnte, wo man das spüren konnte, wo man das sehen durfte. Ich bin für diese Brüder und Schwestern unheimlich dankbar. War mir wichtiger wie jede Predigt meines Lebens. Die hatten den Frieden, die wussten, sie gehen heim. Und sie haben sich gefreut. Wie der Simeon. Sicherlich hatten sie Angst vor dem letzten Schritt. Okay, vor dem Unbekannten. Aber sie haben sich gefreut, dass sie heimgehen. Kann man sich das vorstellen? Das kann man sich vorstellen. Man muss nur besuchen gehen. Und es erleben, sehen. Wenn wir so wie Simon leben würden, dann werden wir bewahrt. Bewahrt vor den Angriffen der Menschen, die uns den Glauben und das Vertrauen erschüttern wollen. Simon war bestimmt nicht unbedingt da mit vielen Freunden gesegnet. Die halbe jüdische Nation wird über den alten Priester gelästert haben, der so an Gott festgehalten hat. Während doch die Römer ins Land marschiert sind und Steuern erhoben haben und es gab 1000 Argumente, warum Simeon doch mit seinem Glauben völlig übertreibt. Aber er wurde bewahrt, weil er auf Gott vertraute, weil er seine Anliegen auf Gott geworfen hat. So wie es Petrus schreibt, all eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Er sorgt für mich. Was machst du dir Sorgen, Martin? Ich sorge doch für dich. Abgesehen davon, dass ich für mich morgen gar nicht sorgen kann. Ich kann zwar eine Versicherung abschließen, einen Haufen Geld reinzahlen und dann bin ich tot, dann nützt mir die Versicherung auch nichts. Oder die Geldentwertung, die sie schon für 2014 gesagt haben, die kommt jetzt 16, nützt mir das Geld auch nichts. Weiß ich ja alles nicht. Diese Schaffe, Schaffe, Raffe, Raffe und mein dickes Bankkonto beruhigt, hilft uns nicht. Lehman Brothers hat es vorgemacht, 2007. Stürzt die Welt kurz vor der Pleite. Gott kann nicht pleite gehen. Bewahrt aber auch vor den Angriffen des Feindes, der uns immer wieder neue, angeblich kürzere Wege zu Gott zeigen will. Der so fromm dahergeht. Der sagt, oh, Gott möchte, dass du ein gutes Leben hast. Und hast du ein gutes Leben, dann bist du von Gott gesegnet. Oder du musst nur ein paar Ordnungen, Gesetz einhalten und dann wirst du reich. Und. Der uns ein scheinbar leichtes Leben anbietet, ohne innere Kämpfe. Dass ohne Gott kein Frieden ist, vergisst Satan allerdings zu erwähnen. Ganz oft. Wenn wir eigene Wege gehen, haben wir keinen Frieden. Sag mir, hast du Frieden in deinem Herzen? Und ich sage dir, wie dein Weg aussieht. Jesaja 57, 21 warnt und sagt, kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Kein Frieden den Gottlosen, spricht mein Gott. So ist unser Glaubenskampf zuallererst ein Kampf in uns. Der Friede Christi, das heißt der Friede, der in Christus selbst ist, soll in vielen Fragen und Zweifeln unseres täglichen Lebens regieren, die Entscheidung treffen oder auch Schiedsrichter sein, wenn ich mich über einen Bruder oder eine Schwester ärgere. Auch der Apostel Johannes weiß davon und schreibt, ich habe sie jetzt erwähnt, Paulus, ich habe Petrus erwählt, ich habe jetzt Johannes noch. Die Apostel wussten, wo es um diesen Frieden geht. Johannes 2, 1, 3 steht, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes 2016, aber vor allen Dingen wünsche ich uns den Frieden Gottes.